Rolle
Vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Am Mikro begrüßt euch Lisa. Wenn Oma, Opa oder die eigenen Eltern plötzlich zu Pflegefällen werden, dann ist das ein Schock für viele Menschen. Und wenn man sie als Angehörige oder Angehöriger dann auch noch pflegt, dann ist oft gar keine Zeit, diesen Schock oder das Geschehene zu verarbeiten. Es muss nämlich weitergehen, und zwar schnell, um den geliebten Menschen gut auffangen zu können. Sandra Knopp hat mit Betroffenen gesprochen.
Das hat sich halt mehr und mehr ergeben, so wie ich halt im Laufe der Jahre mehr und mehr Dinge des Haushalts übernommen habe, habe ich heute halt dann auch mehr und mehr auch Pflegehandgriffe übernommen.
Sagt Wolfgang und blickt in den gepflegten Garten seines Hauses im Süden Wiens. Dieses Idyll hat sich der 59-Jährige mit seiner Frau Lisbeth aufgebaut. Die zwei erwachsenen Kinder leben mit ihren Familien in unmittelbarer Nähe. Das Paar ist seit 34 Jahren verheiratet. Vor 10 Jahren bemerkten beide eine Veränderung.
Naja, das sind so Kleinigkeiten gewesen im Wesentlichen, die mir persönlich kaum aufgefallen sind, meiner Frau schon eher. Was mir am meisten aufgefallen ist, war ihr schleifender Gang. Sie hat begonnen, einen Fuß nachzuschleifen eigentlich. Und ich habe mir gedacht, da ist irgendetwas. Und nachdem sie dann beim Arzt war und die Diagnose auch da war, hat sie auch selber gesagt, sie hat das auch schon früher gemerkt, dass da etwas nicht so in Ordnung ist, wie es eigentlich gehört.
Die Diagnose? Morbus Parkinson. Und das mit 48 Jahren. In Österreich sind von dieser neurologischen Erkrankung rund 20.000 Menschen betroffen. Gehirnzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren, gehen sukzessive zurück. Das für Parkinson typische Zittern ist indes bei Lisbeth nicht so stark ausgeprägt.
Bei ihr wirkt sich das zum Beispiel so aus, dass sie halt sehr ausgeprägte Off-Phasen hat. In der einen Minute halbwegs normal bewegungsfähig und in der nächsten Minute kann sie nichts mehr tun.
Lisbeth möchte an diesem Nachmittag nicht vor das Mikrofon. Daher erzählt Wolfgang über den gemeinsamen Alltag und wie er seine 58-jährige Frau unterstützt.
Das sind oft die kleinen Handgriffe des Alltags. Aufstehen helfen oder auf die Toilette gehen helfen oder umsetzen helfen oder ein Polster in den Rücken klemmen, beim Niederlegen helfen, beim Aufstehen helfen.
Der Wiener arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Vertrieb eines IT-Dienstleisters. Mit Corona kam das Homeoffice und damit das Dilemma, ständig zwischen Betreuungspflichten und Videokonferenzen wechseln zu müssen.
Das natürlich dann auch irgendwo auf die Psyche geht schlussendlich. Wenn du merkst, dass du deinen Job eigentlich nicht so machen kannst, wie du möchtest, und auf der anderen Seite aber das dein Partner ist, den du natürlich bestmöglich betreuen willst, weil du siehst, dass es ihm nicht gut geht. Das bringt dich halt dann in einen Zwiespalt, noch dazu dann halt durch die allgemeine Situation auch, dass du halt einfach auch durch die Pandemie bedingt keine sozialen Kontakte hast oder wenig hast oder wenn dann nur über Medien, sprich Videokonferenz oder Telefon, das macht schon was mit dir.
Wolfgang erkannte, dass während der Corona-Pandemie der Unterstützungsbedarf seiner Frau gestiegen war. Die erwachsenen Kinder unterstützen ihre Eltern zwar, dennoch reichte das langfristig nicht aus. Wolfgang, der beruflich wieder viel unterwegs ist, kann und will seine Frau nicht mehr so lange allein lassen. Das Ehepaar suchte außerhalb der Familie Unterstützung. Auch für Agnes und ihren Mann Peter hat sich das Zusammenleben nicht nur durch die Pflegesituation, sondern auch durch die Pandemie verändert. Als besonders schwierig erlebt sie,
naja, dass er halt die ganzen Hygienemaßnahmen nicht auf die Reihe gebracht hat und somit war halt auch an Arbeit nicht zu denken und vor allem mit öffentlich hinfahren nicht. Dann hieß es, ja, Homeoffice, was heißt Homeoffice für einen demenzerkrankten Menschen? Und dann geht der Selbstwert irgendwie ganz in den Keller.
Peter und Agnes Müller heißen eigentlich anders. Sie möchten anonym bleiben. Das in Niederösterreich lebende Ehepaar ist seit 36 Jahren verheiratet und hat 2 erwachsene Söhne. Er war in der Baubranche, sie im Tourismus tätig. Sie erinnert sich noch gut, als ihr bei einem Spanienurlaub nach seinem 50. Geburtstag erste Ungereimtheiten auffielen.
Und da ist mir irgendwie aufgefallen, seine große Domäne Orientierung, dass ich das Gefühl gehabt habe, er kann keine Karte lesen, keine Straßenkarte. Und das waren immer seine Domäne. Er war ein total toller Kartenleser, weil er war Orientierungsläufer.
Die Desorientierung nahm in den nächsten Jahren zu. Es kam vor, dass Peter die Geldtasche im Auto liegen ließ oder das Telefon verlegte. Sein Umfeld schob das auf einen Burnout. Eine Reha sollte helfen. Doch nach der Reha musste Peter nach Agnes Ansicht wieder viel zu schnell in den Job einsteigen. Die Vergesslichkeit nahm wieder zu. 2017 erhielt er die Diagnose Alzheimer-Demenz und das mit gerade einmal 57 Jahren.
Naja, und dann steht das Leben einmal Kopf, dann malt man sich alles aus oder schminkt sich alles ab, was man so vorgehabt hat. Und dann fokussiert man sich eigentlich nur mehr darauf, was heißt das jetzt? Mein Mann ist irgendwie mitten aus seinem Berufsleben gerissen worden. Das war einmal die größte Hürde. Erstens einmal, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit seinem Arbeitgeber um? Ja? Welche Optionen gibt es überhaupt, dass er einen Wiedereinstieg bekommt?
Sein langjähriger Arbeitgeber beschäftigte ihn weiter, wenn auch in einem anderen Aufgabenbereich. Das funktionierte fast 2 Jahre. Doch einfach war diese Zeit weder für Peter noch seine KollegInnen.
Was wir uns da vielleicht gewünscht hätten, wäre, dass es schon diese Assistenz am Arbeitsplatz, ich glaube, die es für körperbehinderte Menschen gibt, auch für Demenzerkrankte gibt.
Mittlerweile ist Peter nicht mehr berufstätig. An diesem Nachmittag ist er mit einem seiner Söhne unterwegs. Zum Zeitpunkt der Diagnose stellten sich für Agnes, die damals noch mitten im Berufsleben stand, zahlreiche Fragen. Wie soll der Alltag nun aussehen? Wie läuft eine Pflegegeldeinstufung ab? Welche Unterstützungsangebote gibt es? Solche Fragen stellte sich auch Wolfgang. Ein halbes Jahr wurde seine Frau Lisbeth von einer mobilen Pflegefachkraft, vor allem morgens beim Aufstehen, unter Körperpflege unterstützt. Auf Dauer war das aber zu wenig. Im Sommer entschied sich das Ehepaar gemeinsam dafür, eine 24-Stunden-Betreuung zu beschäftigen.
Was musst du alles beachten, wenn du jemanden ins Haus holst? Was gibt es an Unterstützungen, beziehungsweise was gibt es auch an Vorgaben, Regelmaß und gesetzlichen Bestimmungen, wo du ja eigentlich als Normalbürger überhaupt völlig unbedarft bist? Es ist ein Unterschied, ob du jemanden nimmst, der aus der Agentur kommt, ob du jemanden nimmst, der selbstständig ist, oder ob du jemanden nimmst, der quasi dein Angestellter wird. Dann bist du automatisch Arbeitgeber.
Eine wichtige Anlaufstelle für pflegende Angehörige ist die Abteilung Pflegepolitik der Arbeiterkammer Wien. Dort informierte sich Wolfgang über die Pflegegeldeinstufung sowie gesetzliche Vorschriften zur Inanspruchnahme einer 24-Stunden-Betreuung. Rund 30.000 Familien setzen hierzulande auf diese Art der Unterstützung. Die BetreuerInnen unterstützen bei der Körperpflege und Nahrungsaufnahme, dürfen aber keine Pflegeleistungen übernehmen. Wolfgang betont, dass er selbstverständlich gerne für seine Frau da ist, aber es im Alltag auch einige Herausforderungen gab.
Weil zum einen natürlich vom Können her, weil ich das nicht gelernt habe, und zum anderen her natürlich auch vom Mentalen. Und das ist natürlich auch belastend, wenn du siehst, wie deine Frau mehr und mehr kränker wird.
Vor der Pandemie animierte Agnes ihren Mann Peter zu Konzert- und Theaterbesuchen, Ausflügen und Spaziergängen. Doch inzwischen zieht sich der 60-Jährige zunehmend zurück.
Er spricht zu Hause eigentlich ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Also das Schlimme ist, dass er das Gefühl hat, er kann seine Bedürfnisse nicht mehr äußern, er kann nicht mehr sagen, was er gern machen würde. Das hängt alles von uns ab.
Zu akzeptieren, dass ihr Mann verstummt und sie mehr und mehr Verantwortung übernehmen muss, war für sie sehr schwierig. Familie und Freunde unternehmen regelmäßig etwas mit ihrem Mann, wodurch Agnes auch einmal Zeit für sich hat. Ihren Alltag beschreibt sie folgendermaßen.
Ich schaue immer, dass er einfach ein gutes Frühstück kriegt, dass er gepflegt ausschaut, dass er gutes Essen kriegt. Ich decke einen schönen Tisch. Ich gehe mit ihm spazieren oder wandern. Fahre mit ihm weg, fahre mit ihm auf Urlaub, weil ich weiß, er ist gern am Meer. Aber das geht alles nicht mehr. Also jetzt als Paar in dem Sinne. Also ich brauche jemanden dabei.
Agnes hält Peter aktiv. So besucht er regelmäßig eine Tagesbetreuung und eine Selbsthilfegruppe für demenzerkrankte Menschen. Außerdem hat sie Freizeitbuddies, also junge Menschen engagiert, die mit ihrem sportbegeisterten Mann wandern, schwimmen und spazieren.
Wir haben nach wie vor einmal die Woche Gedächtnistraining, einmal die Woche hat er Ergotherapie. Wir schauen jetzt, dass es Quality Time gibt und dass ich so viel wie möglich abgebe, dass ich dann auch Quality Time habe. Ja.
Das zu organisieren und vor allem zu finanzieren war nicht leicht. Dass die Pflegegeldstufe ihres Mannes von 1 auf 3 erhöht wurde, das musste Agnes gerichtlich durchsetzen. Momentan überlegt sie, ob auch sie für ihren Mann eine 24-Stunden-Betreuung organisieren soll.
Wenn wir auf 24-Stunden-Betreuung umstellen, ist für mich total schwierig, weil ich sage, es kann mir jeder was versprechen. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird. Es ist ein sehr hoher finanzieller Aufwand. Ich glaube, dass wir grundsätzlich uns gut informiert haben.
Agnes würde sich mehr Informationen zur Qualität der Agenturen wünschen. Sie will ihren Mann unterstützen, dass er weiterhin zu Hause leben kann, denn
er braucht was Individuelles, er braucht die Bewegung.
Sandra Knopp hat mit Betroffenen gesprochen. Und jetzt spricht Nadja mit AK-Expertin Andrea Thumberger über die Herausforderungen, Hindernisse und Versäumnisse bei der Pflege durch Angehörige.
Hallo Andrea, danke schön, dass du heute da bist bei uns.
Hallo.
4 von 5 pflegebedürftigen Personen werden aktuell von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Das muss man sich mal auf der Zunge oder auf dem Hirn eigentlich zergehen lassen. Das sind fast 1 Million Menschen und fast 1/3 von ihnen macht das neben ihrem Beruf. Und das Gros sind Frauen, auch wenn wir jetzt vorhin in der Geschichte das in umgekehrten Rollen quasi gehört haben. Warum ist das so? Warum ist das noch immer so?
Ja, Care-Arbeit ist immer noch eine Tätigkeit von Frauen, die wir unbezahlterweise machen. Ja, die Gründe dafür sind, glaube ich, auf der einen Seite, dass wir uns moralisch dazu verpflichtet fühlen. Und auf der anderen Seite sind wir immer noch in Berufen tätig, die halt schlechter bezahlt sind. Das heißt, auf unser Einkommen kann man innerhalb der Familie einfach leichter verzichten.
Mir ist doch aufgefallen, dass eben alle unsere Forderungen oder halt Bemühungen, zu denen ich eben gleich noch kommen werde, dass die nicht darauf abzielen, sozusagen diese Angehörigenpflege an sich anzugreifen oder noch polemischer formuliert, sie abzuschaffen, sondern wir bauen eigentlich auf der derzeitigen Situation auf und wollen die Situation Angehöriger, die eben ihre Angehörigen pflegen, verbessern. Und ich nehme mal an, das ist deswegen so, weil eben das Pflegen der Angehörigen einfach nicht weggedacht werden kann.
Ganz genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Die pflegenden Angehörigen sind einfach der größte Pflegedienst Österreichs. Ohne die pflegenden Angehörigen könnte die Pflege nicht bewältigt werden. Ja? Und natürlich wollen wir die Angehörigenpflege nicht abschaffen, denn das wäre erstens illusorisch und zweitens, das würde viel zu viel kosten. Ja? Also im Grunde wollen wir als Arbeiterkammer so viel professionelle Pflege und Betreuung als möglich, damit die pflegenden Angehörigen, die ja eben vor allem Frauen sind, weiterhin auch ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Das heißt, dass sie eine Wahlfreiheit haben. Ja? Möchte ich mich nur noch um meinen Angehörigen kümmern oder möchte ich weiterhin erwerbstätig bleiben? Da muss einfach eine Wahlfreiheit geschaffen werden und das geht nur mit mehr Unterstützung und Entlastungsangeboten.
Weil es einfach auch einen Unterschied macht, eben ob ich von einem lieben Menschen sozusagen, der mir nahe steht, gepflegt werde oder von jemand, ich sage jetzt mal ganz grob, von einer anonymen Person, die man vielleicht erst kennenlernen muss oder vielleicht auch nie kennenlernt, richtig?
Genau, richtig. Das ist eines der Probleme, wenn jemand Fremder sozusagen von heute auf morgen zu mir nach Hause kommt und in der Früh zu mir sagt, guten Morgen, wir tun jetzt Zähneputzen, hingeht und mir den Mund aufmacht und mir die Zähne putzt, das kann nicht funktionieren. Also das heißt, dazu braucht's immer eine Beziehung. Und natürlich habe ich zu einem Angehörigen schon einmal eine Beziehung. Das muss nicht aufgebaut werden.
Man scheint ja auch immer recht opportune Ausreden parat zu haben, warum etwas dann doch nicht geht oder umsetzbar ist. Also man muss gar nicht weit zurückschauen, also auf die Corona-Pandemie, in der die österreichische Pflegereform wieder um 1,5 Jahre verschoben worden ist. Und das hat viele der Pflegenden, wir haben das selbst erlebt in zahlreichen E-Mails und Co., das hat viele der pflegenden Angehörigen stark verunsichert, wenn nicht sogar total verärgert. Und jetzt ist zumindest in den Augen der Regierenden die Corona-Krise vorbei. Passiert denn jetzt endlich etwas oder das Richtige?
Leider zeigt das aktuelle Budget wieder keine großartige Veränderung auf. Ja? Die Politik scheint die Pflege nicht als prioritäres Thema erkannt zu haben. Dabei brennt der Hut. Ja? Zum Beispiel stand in einem ORF-Artikel der Volksanwaltschaft vor kurzem, dass das Personal in den Pflegehäusern einfach überfordert ist und dass zu Betreuende mitunter sediert werden. Ja, ich meine, das ist erschreckend genug. Ja, aber das Personal kann einfach nicht mehr. Und also für mich unverständlich, warum das nicht endlich jemand hört und etwas dagegen gemacht wird. Ja, wir haben jetzt als Kammer vor kurzem eine Umfrage gemacht unter den Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind. Und das Ergebnis war, dass 44% des Pflegepersonals mehr als einmal im Monat daran denken, den Beruf zu wechseln. Das ist erschreckend, ja. Und wir brauchen die Leute einfach, ja. Wir werden immer älter, ja. Also schon aufgrund der demografischen Entwicklung brauchen wir mehr Personal, ja. Die Anforderungen werden mehr, weil wir auch nicht mehr so genügsam sind, ja. Wir verlangen gute Qualität in der Pflege. Und dadurch, dass wir älter werden, sind auch unsere Krankheitsbilder immer komplexer. Und dafür brauche ich professionelle Pflege, ja. Das kann oft nicht vom Laien bewältigt werden.
Und so die Gründe, warum eben so viele daran denken, aufzuhören, aufzugeben, sind halt eben sowohl finanzieller Natur als auch die Arbeitsbedingungen an sich. Keine planbaren Arbeitszeiten in dem Sinn.
Keine planbaren Arbeitszeiten, man muss permanent einspringen. Ja, man kann sie nicht für den Samstag, wo man normalerweise frei hat, oder Geburtstagsfeier ausmachen, weil am Vormittag wird man eh angerufen, es ist wieder jemand krank, es ist jemand auf Urlaub und ich kann mit meinem Kind dann zum Beispiel nicht Geburtstag feiern. Ja, also diese Planbarkeit ist eines der ganz großen Probleme und ganz einfach auch die Überforderung. Ja, eben zu wenig Personal für zu viele Patienten. Das kann sich irgendwann nicht ausgehen. Durch diesen permanenten Druck, ja, verzweifelt man. Und ich glaube, schlimm ist daran auch, dass man keine Hoffnung sieht. Ja, also dass die Leute keine Hoffnung haben. Wenn irgendwie die Politik endlich sagen würde, okay Leute, nächstes Jahr nehmen wir so und so viel Geld in die Hand und weiß ich nicht, ein Drittel mehr Personal, ja, dann sagt man, oder dann glaube ich, sagen die Leute, ja, dieses Jahr halte ich jetzt auch noch durch, ja. Aber ohne Hoffnung kannst du nur verzweifeln.
Es gibt ja auch immer sehr, sehr gute Ideen oder Pilotprojekte. Da gab es zum Beispiel die sogenannten Community Nurses, die es bereits 1993 in Niederösterreich in 3 Gesundheits- und Sozialsprengeln gegeben hat. Und die sind auch bereits erprobt worden. Und dann wird auch immer recht sehnsüchtig nach Dänemark geschaut, wo etwa bei Entlassungen aus dem Krankenhaus von Menschen mit Pflegebedarf sofort angesetzt wird mit intensivem Training für pflegende Angehörige, sodass eben ein Drittel dieser Pflegenden in den ersten Wochen keine Pflegeleistungen mehr zukaufen muss. Oder es werden auch gerne Vorbilder an den eigenen Wänden sozusagen aufgehängt, wie zum Beispiel die Niederlande, wo auf kleine Teams in der Nachbarschaft für zu betreuende Menschen gesetzt wird. Was ist mit all diesen guten Ideen und den Nachbildversuchen passiert? Also das Nachdenken und darüber streiten, das geht jetzt ja schon länger als 30 Jahre, wenn nicht mehr.
Genau, da gibt es ganz tolle Modelle in anderen Ländern. Diese wirklich guten Vorschläge werden teilweise in Österreich auch immer wieder diskutiert. Aber wir haben ja eine Bundesländerzuständigkeit für die Leistungen der Pflege. Ja, also das heißt, ich kann eine Leistung 5-mal im Monat beanspruchen und meine Schwester im Nachbarbundesland vielleicht nur 3-mal. Ja. Und dadurch müssen diese Modelle auf Österreich sozusagen angepasst werden. Ja. Die können nicht 1:1 drüber gestülpt werden. Und dazu hat sich bis jetzt noch niemand durchgerungen. Ja. Also es gibt immer so im Kleinen, so kleine Gemeinden zum Beispiel, gründen eben eine Community Nurse, die finanzieren sich das dann auch selber. Also das gibt's. Es gibt schon einzeln, vereinzelt etwas, aber es gibt sozusagen keine österreichweite Lösung. Ja.
Mhm. Ich möchte jetzt ein bisschen hineingehen in diese Infoschiene, um vielleicht den Hörerinnen ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie tun können, wenn sie gerade Angehörige pflegen. Momentan gibt es ja nur sehr beschränkte Möglichkeiten für Berufstätige, die eben Angehörige pflegen, diese gut mit ihrem Job zu vereinbaren. Es gibt zwar die Pflegefreistellung und die Sonderbetreuungszeit, wenn ich das richtig im Blick habe, aber das sind ja nur sehr kurzfristige und zeitlich sehr beschränkte Möglichkeiten. Also nur, um das ein bisschen klarer auf den Tisch zu legen. Die Pflegefreistellung gilt in der Regel für eine Woche, Sonderbetreuungszeit zusätzliche 3 Wochen und es gibt keinen Kündigungsschutz. Und es gibt die Pflegekarenz, aber auch das ist so ein bisschen mit einer Kurzfristigkeit verbunden, weil dieser Rechtsanspruch nur für 4 Wochen besteht.
Ja, die Pflegekarenz, da habe ich nur die ersten 4 Wochen einen Kündigungsschutz, das ist richtig. Die Pflegekarenz wurde von vornherein befristet konzipiert. Ja? In dieser Zeit soll ich als pflegender Angehöriger die Möglichkeit haben, ein bleibendes Pflegearrangement für meinen Angehörigen organisieren zu können. Ja, das heißt, eine Hauskrankenpflege oder eine Heimhilfe, die halt 5-mal in der Woche einkaufen geht oder die beim Duschen unterstützt. Ja, also das sind diese befristeten Modelle, um hier jemanden zu organisieren, der unterstützt. Eine Möglichkeit der hauptberuflichen Betreuung ohne Befristung gibt's derzeit ein Pilotprojekt im Burgenland. Das ist allerdings jetzt nur im Burgenland und Oberösterreich hat jetzt auch im Kleinen damit begonnen. Die haben zum Beispiel eine Anstellung für Eltern von behinderten Kindern. Oberösterreich versucht das gerade. Und im Burgenland kann ich mich eben als pflegender Angehöriger anstellen lassen. Ja, das heißt, da kann ich, wenn ich einen Job, also ich habe immer gern das Beispiel einer Kassiererin, ja, die im Burgenland lebt und jeden Tag nach Wien pendelt, ja, für die wird das sicherlich eine Erleichterung sein, wenn sie als pflegende Angehörige beim Vater sozusagen, also bei dieser Gesellschaft angestellt ist und nicht mehr hin und her pendeln muss. Ja. Also für die, für solche Menschen wird das sicherlich hilfreich sein. Ja. Aber man muss sagen, dieses Modell ist nicht für alle geeignet und das kann auch nicht, und deswegen brauchen wir trotzdem auch mehr Personal, mehr Unterstützungsmöglichkeiten und mehr Entlastungsdienste für die pflegenden Angehörigen.
Mhm. Zu den Entlastungsdiensten komme ich dann eh noch. Vielleicht eben kurz noch davor. Wie ist das derzeit eigentlich? Mit einem Pflegefall ist man ja meist sehr plötzlich konfrontiert. Wie eignet man sich dann diese Fähigkeiten von heute auf morgen eigentlich an?
Von heute auf morgen geht's natürlich nicht, ja. Also das ist halt leider nicht so, wie wenn man ein Kind kriegt oder so, damit beschäftigt man sich gern, damit beschäftigt man sich lange im Voraus. Aber natürlich mit jemandem, der Pflegefall wird, das kommt immer plötzlich, ja. Also die erste Anlaufstelle sollten immer die Pflegehotlines der Bundesländer sein. Eben durch die Zuständigkeit der Bundesländer hat jedes Bundesland ihre eigene Hotline und dort bekomme ich einmal die wichtigsten Informationen. Und dann gibt's sehr wohl von Sozialhilfeträgern, so wie Caritas oder Österreichisches Rote Kreuz, gibt's dann Kurse, ja, eben Kurse wie bette ich meinen Angehörigen richtig um oder einfach auch nur, wo stelle ich den Antrag aufs Pflegegeld, ja, oder welche Unterstützungsleistungen gibt es, ja, wenn ich zum Beispiel die Wohnung umbauen muss, ja. Und da etwas adaptiert werden muss, gibt es eine finanzielle Unterstützung. Das gibt es dann vom Sozialministerium Service. Und dafür werden dann Kurse angeboten. Ja.
Wenn ich als pflegende Angehörige einmal keine Zeit habe, also zum Beispiel eben arbeiten muss oder mich einfach mal um mich selbst kümmern möchte, vielleicht FreundInnen treffen, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass eine Alltagsbegleiterin während meiner Abwesenheit zum Beispiel mit meiner Oma Karten spielt oder einen Spaziergang macht, bis ich wieder zu Hause bin. Und die wohl bekannteste Unterstützungsmöglichkeit oder eben Alltagsbegleitung ist die Heimhilfe. Die hilft eben bei der Körperpflege, beim Kochen, bei der Wohnungsreinigung oder beim Einkaufen. Und der Staat unterstützt ja diese Form auch finanziell, je nach Bedarf. Wir fordern aber jetzt zusätzlich sogenannte, du hast es schon erwähnt, Entlastungsdienste. Wo liegt da genau der Unterschied?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ganz genau genommen sind Entlastungsdienste wie zum Beispiel die Heimhilfe, die etwas statt mir macht. Also es geht jemand statt mir als pflegender Angehöriger einkaufen. Dann ist es eine Entlastung. Ja? Dann muss es nicht ich machen, es macht jemand anderer für mich. Und Unterstützungsleistung wäre zum Beispiel so ein Kursangebot, ja? Wo ich Informationen bekomme, das heißt, wo meine Kompetenz gestärkt wird. Wo ich lerne, wie ich meine Mutter eben rückenschonend umbette. Ja? Das heißt, hier erfahre ich Unterstützung. Ja, also Entlastung, es macht wer statt mir. Unterstützung, ich lerne dazu, ich werde in meiner Kompetenz gestärkt. Mhm. Übrigens spannende Frage und im täglichen Sprachgebrauch vermischen wir das eigentlich immer. Ja.
Ja, ich habe grundsätzlich so das Gefühl, dass es schon sehr viele Begriffe gibt eben. Und das Ganze halt sehr, sehr zerspragelt ist, eben weil so viele Ideen und Projekte aus dem Boden emporschießen und man sich aber dann eben nicht wirklich einigt darauf, jetzt länderübergreifend, meine ich.
Genau, wieder jedes Bundesland für sich.
Schwierig. Einen Angehörigen zu pflegen, das ist eh schon ein bisschen aus der vorherigen Frage herausgekommen, das ist ja auch psychisch ziemlich fordernd. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, sich psychotherapeutisch unterstützen zu lassen in einem sogenannten Angehörigengespräch mit ÄrztInnen oder PsychologInnen. Das wird dann über das Sozialministerium abgewickelt, aber wir fordern darüber hinaus psychosoziale Hilfe für diese Menschen. Kannst du das ein bisschen ausführen, warum und was wir da genau wollen?
Bei der psychosozialen Unterstützung steht der Pflegende im Mittelpunkt, also steht der pflegende Angehörige im Mittelpunkt. Ja. Dabei bin nur ich sozusagen wichtig. Da wird einfach nur die Frage gestellt, wie geht es mir? Wie geht es mir zum Beispiel damit, dass ich wenn ich meine Mutter oder meinen Vater pflege, dass sich diese Eltern-Kind-Beziehung plötzlich ja umdreht? Ja? Plötzlich bin ich für meine Mutter oder für meinen Vater verantwortlich, ja, und muss die unterstützen. Ja, früher war das anders, ja. Oder grundsätzlich, wenn jemand pflegebedürftig wird, dann ändert er sich ja ganz stark, ja. Und wie gehe jetzt ich als pflegender Angehöriger damit um? Mhm. Und unsere Wunschvorstellung ist, dass das auch aufsuchend stattfindet. Das heißt, dass Psychologinnen oder Sozialarbeiterinnen zu mir nach Hause kommen, wenn ich pflegende Angehörige bin und mich fragen, wie geht's dir denn? Was brauchst du denn? Ja. Aber das sind natürlich Dinge, die kosten Geld. Ja. Da muss die Politik Geld in die Hand nehmen und muss das auch wollen. Ja. Also wir fordern hier einfach einen ganz starken Ausbau.
Ich denke gerade jetzt auch ein bisschen so an demenzerkrankte Menschen, die man dann eben nicht mehr wiedererkennt und auch umgekehrt, die einen selbst nicht mehr wiedererkennen, wo dann ja eigentlich die ganzen Näheprinzipien dann wieder aufgehoben sind.
Genau, das ist einfach eine extrem psychische Belastung.
Mhm. Seit kurzem gibt es ja auch die Möglichkeit eines Reha- oder Kuraufenthalts für Menschen, die Angehörige pflegen und eben einfach mal eine Auszeit brauchen. Das ist auch so ein Pilotprojekt, das über die Pensionsversicherungsanstalt abgewickelt wird. Also für 4 Wochen gibt es eben dieses Angebot. Aber es steht eben nur jenen pflegenden Angehörigen offen, die noch arbeiten gehen. Und das Besondere dann daran ist, dass man diesen Reha-Aufenthalt eben entweder alleine oder auch gemeinsam mit der zu betreuenden Person machen kann. Wie gut wird denn dieses Angebot derzeit angenommen und wie hoch sind die Chancen, dass dieses schöne Pilotprojekt sich von seinem Projektcharakter loslösen kann und zu etwas, ja, zu einer beständigen Größe sozusagen wird, also zu einer zusätzlichen Absicherung?
Also ich hoffe, dass dieses Projekt große Chancen hat, weil ich das als ganz wichtige Errungenschaft empfinde. Aber leider, ich habe im Moment keine Zahlen dazu, keine Daten. Es gibt seit wenigen Monaten. Ich glaube, am wichtigsten ist es im Moment, dass die Menschen überhaupt erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich denke, dass je mehr Menschen das in Anspruch nehmen, dass man dann nach der Evaluierung auch entscheidet, dass das bleibt. Ja. Aber es ist eine ganz wichtige Geschichte.
Und wann weiß man das? Weißt du das schon? Oder?
Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wann es evaluiert wird. Ja. Ich schätze 1 oder 2 Jahre. Ja. Aber das ist jetzt nur eine Schätzung. Ich weiß es leider nicht.
Ich meine, irgendwann ist die Pflege zu Hause gar nicht mehr möglich. Was macht man dann?
Na, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und auch da alles, was ich jetzt aufzählen werde, wie zum Beispiel die Tageszentren, wo eine Betreuung während des Tages möglich ist oder manche Tageszentren auch am Wochenende. Das ist halt auch von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich ausgebaut. Ja? Also es gibt Bundesländer, da kann ich das ohne Probleme für meine demenzerkrankte Mutter in Anspruch nehmen. Und dann gibt es Bundesländer, da muss ich wahrscheinlich 65 Kilometer fahren, bis ich so ein Tageszentrum vorfinde, wo ich meine Mutter während des Tages betreuen lassen kann. Ja. Aber Tageszentren sind, glaube ich, meiner Meinung nach etwas, das auch viel zu wenig bekannt ist in der Bevölkerung, ja, oder sprich bei den pflegenden Angehörigen.
Was ist das genau? Also da
Tageszentrum ist einfach eine Betreuung, da werde ich mit dem Fahrtendienst von zu Hause hingebracht. Eine Betreuung zum Beispiel von 8 bis 17 Uhr wird meistens angeboten. Das heißt, da bin ich den ganzen Tag versorgt, da werden Gruppenarbeiten gemacht, es werden Ausflüge gemacht. Ja. Sehr oft wird das erfahrungsgemäß eben für Menschen mit Demenzerkrankungen in Anspruch genommen.
Mhm.
Also da geht es sozusagen, wenn ich jemanden pflege, der ans Bett gebunden ist, geht das nicht, dann ist das keine Möglichkeit dafür. Ja. Aber eben für Menschen, die noch mobil sind, die Beschäftigung brauchen, damit sie auch unter Leute kommen, sind diese Tageszentren ideal. Und ich kann zum Beispiel dann als pflegender Angehöriger weiterhin meiner Beschäftigung nachgehen. Ja. Also mein Familienmitglied ist betreut und ich muss meine Erwerbstätigkeit nicht aufgeben und muss mich nicht rund um die Uhr um die Familie kümmern.
Kann ich dann die Betreuung in einem Tageszentrum eben mit der Pflegeunterstützung zu Hause auch koppeln?
Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also ich kann trotzdem als pflegender Angehöriger für am Abend, dass eine Heimhilfe kommt und uns beim Duschen unterstützt. Ja.
Also wir haben jetzt gesehen, es gibt sehr viele unterstützende Angebote eigentlich, trotz natürlich dieser ganzen politischen Mangelerscheinungen, die es eben noch immer gibt. Aber oft weiß man eben nicht als Angehörige, wohin man sich eigentlich wenden kann. Also oft weiß man nicht mal gleich, was man sucht oder braucht. Deswegen fordern wir ja auch unter anderem eine zentrale Anlaufstelle, weil momentan, wir haben es eben schon besprochen, ist das sehr, sehr föderalistisch organisiert alles. Das heißt, wenn man Hilfe braucht, dann muss man sich an die Pflegehotline des jeweiligen Bundeslandes wenden, in dem man gerade lebt. Und dann wird man eben sozusagen weitervermittelt. Also brauchen wir eine in diesem Sinn zentrale Anlaufstelle, die bundeslandübergreifend zur Verfügung steht? Also, und wenn ja, welche Infos bekommt man dann dort?
Also wir als Arbeiterkammer wünschen uns immer eine sogenannte Pflege, wir nennen das Pflegeservicestelle. Das soll einfach eine einzige Stelle sein, an die ich mich als pflegender Angehöriger, wenn ich in die Situation komme, an die ich mich wenden kann, wo ich hingehen kann und wo ich zusammenfassend alle Informationen bekomme. Ja. Das heißt, dort erklärt man mir das Pflegegeld. Wie funktioniert das? Wozu brauche ich das? Ja. Das Pflegegeld ist immer das Wichtigste, weil davon hängen ja so viele Leistungen dann ab. Ja. Zum Beispiel kann ich eine Pflegekarenz nur in Anspruch nehmen, wenn die Pflegegeldstufe 3 vorhanden ist. Ja. Das heißt, eine Stelle, die mir erklärt, Pflegegeld muss man, also ist ein Antrag bei der Pensionsversicherungsanstalt, die mich aufklärt über Hilfsmittel, ja, die ich sonst bei der österreichischen Gesundheitskasse beantragen muss, ja. Oder eben die Adaptierung der Wohnung. Da gibt es eine finanzielle Unterstützung vom Sozialministerium Service. Alleine die drei Dinge, die ich jetzt aufgestellt habe, müsste ich drei verschiedene Institutionen aufsuchen, um die genaue Information darüber zu bekommen, ja. Und unser Wunsch ist eben eine einzige Stelle, wo ich die Information bekomme und wir gehen noch einen Schritt weiter, wo ich auch gleich die Anträge dafür abgeben kann.
Mhm. Welche Rolle hat genau die AK in Sachen Pflegeberatung?
Wir machen zum Beispiel, also ein ganz großes Thema ist die Pflegegeldberatung und sprich auch die Vertretung vor dem Arbeits- und Sozialgericht, wenn ich einen Bescheid zum Pflegegeld bekomme, wo zum Beispiel steht, ich kriege gar kein Pflegegeld, ja, oder es kann auch sein, dass drinnen steht, ich kriege die Pflegegeldstufe 1 und oder meine Mutter bekommt die Pflegegeldstufe 1, ja, ist aber an, weiß ich nicht, der Aufwand für sie ist aber viel mehr als diese 65 Stunden, dann unterstützen wir bei der Einreichung der Klage und vertreten auch vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Das ist einer der großen Punkte.
Okay.
Und wir haben natürlich die Beratung der pflegenden Angehörigen, da sind wir wieder bei der Bundesländerzuständigkeit. Ja? Das heißt, jedes Bundesland hat in jeder Arbeiterkammer ihre Beratung. Ja? Und das kann wiederum unterschiedlich sein. Ja? Es gibt Bundesländer, die beraten zum Beispiel zu 24 Stunden Betreuungsverträgen. Und es gibt Arbeiterkammern, also Arbeiterkammer in den Bundesländern, die beraten keine 24-Stunden-Betreuungsverträge. Wir müssen da aber wirklich aufpassen, mhm, weil ich ja ein Ein-Personen-Unternehmen bin. Ja?
Mhm.
Und sozusagen mein Beratungsportfolio eh sehr groß ist, aber sozusagen für wenig Kunden. Ja? Also ich kann die 24-Stunden-Betreuung, kann man mich fragen, wie funktioniert das mit den Agenturen, wo finde ich eine Agentur, was ist eine Personenbetreuerin, wo ist der Unterschied zwischen, wenn ich eine Betreuerin selbstständig engagiere oder wenn ich ein Dienstverhältnis abschließe. Ja, das sind Dinge, die ich zum Beispiel erkläre. Oder beim Fonds Soziales Wien, da stimmt die Abrechnung nicht. Und was heißt denn überhaupt, dass da draufsteht Leistung Demenz? Ja, wieso muss ich das zahlen und so? Also das sind Dinge, die sozusagen bei mir landen. Ja, aber das Große und den meisten, das Gros ist die Pflegegeldberatung. Mhm. Ja, und die haben wir aber auch in allen Bundesländern.
Das war eben noch jetzt sehr spannend zu erfahren, damit einfach auch die Hörerinnen wissen, was sie von uns bekommen können in der ganzen Geschichte. Ja, dann sage ich danke, Andrea, dass du heute da warst und dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Eine Info noch für unsere treuen StammhörerInnen und solche, die es noch werden wollen. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, schaut gerne in unsere Shownotes. Dort haben wir Infos für euch gesammelt. Und abgesehen von diesem gewohnten Hinweis, vielleicht auch noch wichtig für euch zu wissen, wir machen jetzt einmal eine antikapitalistische Winterpause. Das heißt, wir nehmen uns Zeit für die Revolution. Nein, also für die Weiterentwicklung dieses Podcasts und ja, die Produktion von neuen, frischen, ausgeruhten Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr im neuen Jahr wieder bei uns reinhört. Bis dahin alles Liebe, schöne Vorweihnachtszeit und Nachweihnachtszeit und überhaupt gute Zeit und ja, ciao. Ein Hinweis noch in eigener Sache, der uns sehr wichtig ist. Gerade jetzt, nach den langen Monaten der Corona-Krise, sind wir gefordert, die massiven Ungleichheiten, die noch sichtbarer geworden sind, nachhaltig zu bekämpfen. Wir, die Arbeiterkammer, haben daher einen 5-Punkte-Plan entwickelt, mit dem wir zeigen, wie wir es aus dieser Krise rausschaffen. Wir fordern eine gerechte Bezahlung für Frauen und ein gewaltfreies Leben. Wir fordern gleiche Bildungschancen für Kinder sowie für Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir fordern finanzielle Unterstützung für Langzeitarbeitslose und einen achtsamen Umgang mit unserer Umwelt. Mehr Infos dazu findest du in unseren Shownotes bzw. unter Gerechtigkeit Hashtag für dich /Arbeiterkammer.
Rolle
Vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.